Der Sonntagsspaziergang heute mit Hermann Weiland. Er ist stellvertretender Vorsitzender des NFV-Kreises Ostfriesland. Herr Weiland, wohin nehmen Sie uns heute mit auf einen Sonntagsspaziergang?
In das Naherholungsgebiet Westerhambrich am Stadtrand von der Stadt Leer.
Was begeistert Sie an diesem Gebiet? Sind Sie da oft unterwegs?
Ja, oft und gerne. Das ist einfach da Natur pur und sehr idyllisch, sehr, sehr schön ruhig. Da hat man Wasser, da hat man schöne Aussichten über die typische Ostfrieslandschaft. Und da bin ich gerne.
Stellen Sie sich vor, wir begegnen uns auf diesem Sonntagsspaziergang. Oder Sie haben mir ja erzählt, dass Sie auch gerne mit dem Rad dort unterwegs sind. Und wir würden dort aufeinandertreffen und wir würden kurz ins Gespräch kommen und ich würde fragen, sagen Sie mal, wer sind Sie? Was erzählen Sie mir dann?
Ja, ich bin ein Ostfriese geborener Leeraner oder Heißfelder. Bin mein ganzes Leben hier auch beruflich in Leer geblieben und fühle mich hier sauwohl. Habe mich über 50 Jahre im Beruf bewegt und ehrenamtlich im Fußball und jetzt bin auch mit mir selber zufrieden.
Was haben Sie im Fußballbereich gemacht und was machen Sie aktuell?
Ich habe natürlich früher selber Fußball gespielt, bin seit über 45 Jahren oder länger schon, dass ich direkt mal drüber nachdenke. In den 70er Jahren bin ich zum VfR Heißfelde gekommen nach der Bundeswehrzeit und bin dort auch bis heute geblieben und habe dort in den allen Herrenmannschaften gespielt. Als 1995 unser Sohn Markus Fußball spielen wollte. Ja, aber lag es natürlich nahe, den auch beim VfR Heißfeld anzumelden. Übrigens wohne ich einen Steinwurf vom Sportplatz entfernt. Und kurze Zeit später war ich Jugendtrainer und das hat sich dann fortgesetzt in der Funktion des Jugendobmanns des Vereins. Und irgendwie bin ich mit dem Kreis in Kontakt gekommen und dann war ich plötzlich seit 1999 Staffelleiter und 2004 wurde der Vorstand des Kreises neu formiert. Da wurde ich gefragt, dort mitzuwirken und das habe ich auch getan. Und ja, später kam dann auch die Fusion zum Ostkreis Ostfriesland und so hat das seinen Weg gemacht. Ja.
Gibt es bei Ihnen einen Tag im Leben, wo Fußball kein Thema ist?
Das war lange Zeit nicht der Fall, weil sich das hat sich einfach durch die unterschiedlichen Funktionen ergeben, dass immer irgendwie jemand angerufen hat, aber mittlerweile ist das auch seit Beginn des Kreises Ostfriesland etwas ruhiger geworden, weil es auf mehrere Schultern verteilt ist und ich versuche jetzt den Sonntag vom Ehrenamt auszuklammern. Da hat die Familie seinen Platz.
Wir sind ja unterwegs im Bereich Westerhambrich und dort sehen wir jetzt vor uns gleich eine wunderschöne Bank, wo man auf einen der Seen schauen kann. Vielleicht nehmen wir dann mal Platz und beginnen mal mit dem zweiten Teil des Gespräches. Da ist es so, ich nenne ein Stichwort und Sie versuchen kurz und knapp auf dieses Stichwort zu antworten. Das erste Stichwort für Sie lautet Funktionär bzw. Ehrenamt.
Ja, das beim ersten Wort, da zog ich immer ein bisschen zusammen, weil Funktionär hat so ein bisschen auch so den Anklang vom Funktionieren, aber ein Funktionär sollte nicht funktionieren. Ich habe gemerkt, in der ganzen Zeit meiner sogenannten Funktionärstätigkeit oder ehrenamtlichen Tätigkeit als Trainer, als Jugendtrainer ist man auch ehrenamtlich tätig, als Jugendobmann und auch bei den späteren Aufgaben. Das ist, was ich früher als Spieler überhaupt nicht wusste, als junger Mensch, dass hinter dem zu sehenden Personen im Fußball auch noch eine Organisation da ist, die da eigentlich letztendlich auch für sorgt, dass Fußball, dass Sport stattfinden kann. Und für mich ist das auch so ein bisschen zurückgeben für die Zeit, wo ich das selber in Anspruch genommen habe. Und man macht es unentgeltlich und man muss es auch mit einer gewissen Liebe und Überzeugung machen. Und das habe ich immer getan.
Fußball-Großkreis.
Ja, die Notwendigkeit zeigte sich vor einigen Jahren. Für mich als damaligen Jugendobmann war es klar, dass wir auf längere Zeit zum Beispiel mit der A-Jugend Probleme kriegen würden. Es wurde immer schwieriger, Staffeln zu bilden. Und auch der DFB hat das natürlich erkannt und den Kreisen als Verwaltungsorgan vorgegeben, so circa 600 Mannschaften unter seine Fittiche zu nehmen. Die hatten wir zu dem Zeitpunkt schon alle nicht mehr in Ostfriesland. Und so lag es natürlich nahe, sich im Spielbetrieb zusammenzuschließen zunächst und dann den Kreis Ostfriesland zu gründen. Und das ist eine Erfolgsstory. Wir haben das, glaube ich, ganz ordentlich hinbekommen. Wir haben uns lange Zeit gelassen, etwa 5 Jahre, haben die Vereine immer mitgenommen. Das war für uns das Wichtigste. Das war eines der ersten Festlegungen, die wir getroffen haben. Wir haben gesagt, wir machen das mit den Vereinen und die Vereine entscheiden, ob sie es tun oder nicht. Nicht wir als Vorstand oder als Vorstände, sondern die Vereine entscheiden, das haben sie getan. Und wir haben keine Kritiker im Moment, höre ich nichts. Sie sind alle sehr zufrieden damit und es ist eine empfehlenswerte Vorgehensweise. Und mittlerweile haben ja auch einige Kreise in Niedersachsen sich zusammengeschlossen und werden das auch weiterhin tun.
Das nächste Stichwort ist ein bisschen gerade schon als Thema gefallen, Nachwuchssorgen.
Ja, Nachwuchssorgen. Wir werden zum Beispiel im Jugendbereich nie wieder die Zahlen bekommen, die wir in den 80er Jahren hatten. Da waren alle Vereine gut versorgt mit allen Jahrgängen in der Jugend. Das hat sich leider total ausgedünnt. Dafür gibt es natürlich Gründe. Zum einen die demografische Entwicklung. Die Kinder sind einfach nicht mehr da. Einen kleinen Teil macht vielleicht noch die ganze Schule aus, weil die Kinder nach dem Unterricht so nach 15, 15:30, dann ist dort Schluss, dann auch nach Hause müssen und dann vielleicht auch nicht mehr aufgrund des langen Tages die Lust haben, zum Sport zu gehen. Aber ein wichtiger Faktor aus meiner Beobachtung ist auch die nachlassende Lust, selber Sport zu treiben. Wenn alle Jugendlichen, die wir hätten, Sport treiben würden, dann würde es in den Sportvereinen anders aussehen. Da muss man natürlich versuchen, Anreize zu schaffen, aber das ist schwierig. Wir leben in einer medialen Welt, die Verführungen sind da groß.
Sport findet vorm Rechner statt, ne?
Nein, das ist auch so eine Komponente. Es gibt ja mittlerweile den E-Football, das muss man aber differenzieren. Das ist eine ganz andere Geschichte, weil dieses vor dem Computer sitzen, das ist ja singular und da kann man über den E-Football vielleicht auch wieder erreichen, dass da in Mannschaftssport wieder da so ein bisschen reinkommt, aber setzt natürlich nicht die körperliche Bewegung im Sport. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck. Man sagt ja, in einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist. Und wenn man so an den Bewegungsdrang der jungen Menschen denkt, dann ist natürlich Sport die ideale Betätigung. Aber der Sport beinhaltet ja Verpflichtung, zum Beispiel ein- oder zweimal Training die Woche und das Spiel. Und das scheint doch einigen Probleme zu bereiten.
Das nächste Stichwort, was ich habe, ist Corona, Corona-Folgen.
Ja, die können wir alle noch gar nicht absehen. Wir sind ja mit Corona meines Erachtens noch lange nicht durch. Ich habe mal vor einiger Zeit gesagt, wir brauchen zum Impfen ein Jahr. Ich denke, da werden wir auch irgendwie hinkommen. Aber Corona wird uns befürchtlich noch lange begleiten. Denken wir nur mal an die jährlichen Grippetage, Wochen. Denk mal, dass Corona da auch immer mal wieder aufflammen wird und dass man es vielleicht gar nicht hundertprozentig eingedämmt kriegt. Und da muss man schauen, dass man Rahmenbedingungen schafft, dass Sport und auch unter Corona, unter latenter Corona-Gefahr möglich ist. Im Moment passiert das ja wieder, weil da komme ich wieder auf den Punkt zurück, Bewegungsdrang der Kinder. Wir müssen so schnell wie möglich sehen, dass die Kinder wieder auf den Sportplatz kommen. Bei den Erwachsenen, naja, muss man gucken. Aber welche Folgen das insgesamt hat hinsichtlich Mannschaftsmeldung oder Abmeldung in den Vereinen, das kann man im Moment noch nicht übersehen.
Da hoffen Sie auf das Beste, denke ich mal. Das nächste Stichwort, was ich habe, ist Kommerzialisierung.
Ja, das Geld spielt natürlich schon länger eine Rolle im Fußball. Wir wissen, dass ab gewissen Ligen Geld bezahlt wird an die Spieler, sei es Fahrgeld oder über Firmen, also außerhalb des Vereins Geld bezahlt wird. Es werden Mannschaften zusammengekauft. Einerseits kann man ohne Geld nicht in den höheren Ligen bestehen. Auf der anderen Seite ersetzen solche Mannschaften natürlich nicht die gewachsenen Strukturen in den Vereinen, das Historische. Das merkt man auch diesen Vereinen manchmal oder diesen Mannschaften manchmal an. Sie wachsen, sie kommen schnell in die Ligen hoch. Und dann sind sie plötzlich wieder weg und der Verein fällt unter Umständen ins Leere. Denken wir nochmal an vergangene Zeiten an Ongenhausen. Geld spielt auch eine Rolle in der, ich sag mal, in der Verwaltung der Vereine. Man wird sicherlich irgendwann ab einer gewissen Größe der Vereine auch dazu kommen, für die Verwaltung der Vereine Geld zu bezahlen, weil die Bereitschaft, einen großen Verein mit 1.000 oder 2.000 Mitgliedern, die wir ja durchaus haben, noch ehrenamtlich zu verwalten, das wird wohl immer in der Zukunft immer schwieriger werden, weil es immer komplizierter wird.
Meinen Sie auch, dass die Mitgliedsbeiträge dann steigen müssen?
Man versucht, das weiß ich von meinen vielen Besuchen bei Jahreshauptversammlungen, immer das sozialverträglich zu halten und mit möglichst wenig Geld über die Runden zu kommen. Aber ich habe auch manchmal schon den mahnenden Zeigefinger oben und sage, Leute, wir sind im Jahr 2021, es kostet alles Geld und die Leute sind auch bereit, für ein Essen, für den Kinobesuch, fürs Auto, für den Urlaub viel Geld zu bezahlen. Da muss natürlich auch der Beitrag beim Sportverein angepasst werden. Und wenn man so über den Daumen mal den Beitrag um 1 € erhöht, das tut keinem weh, aber wird dem Verein sehr helfen. Aber die Vereine scheuen diesen Weg. Da wird es sicherlich auch irgendwann mal ein Umdenken geben und man wird dann sicherlich von Verein zu Verein unterschiedlich, aber den Beitrag anpassen, um mal wieder etwas investieren zu können.
DFB und Keller.
Ja, das ist eine unglückliche Abwicklung beim DFB seit der Erfolgsstory mit dem Sommermärchen und ja, wie ist das zustande gekommen? Weiß man nicht so genau, das ist alles undurchsichtig. Auf der anderen Seite glaube ich, mittlerweile ist es in der Welt so, wer die Weltmeisterschaft in sein Land bekommen will, der muss leider Gottes in diese Richtung auch was tun und läuft der Gefahr, auch da rechtliches schwaches Gebiet zu betreten. Die Transparenz, die man sich vielleicht wünscht, die werden wir wahrscheinlich da nie kriegen. Ich selber habe den DFB nie so richtig bemerkt, bis Theo Zwanziger Präsident geworden ist. Weil das war eigentlich ein Präsident, der hat was für die Amateure getan. Denken wir nur mal an den ganzen Aktionen mit den Bolzplätzen, mit den Laptops, mit den Starterpaketen für Vereine, mit den Starterpaketen für die Schulen. Der hat gesagt, wir haben Geld generiert über die Weltmeisterschaft. Wir sind eine erfolgreiche Fußballnation und wir müssen da auch an die Amateure zurückgeben. Dieser Gedanke, der kommt momentan beim DFB etwas zu kurz. Man sieht da viel zu stark die professionellen und bezahlten Bereiche.
Fußball-Europameisterschaft.
Ja, das wird interessant werden, auch unter den Rahmenbedingungen. Man wird ja sehen, ob das mit Zuschauern oder Teilzuschauern geht. So ohne Zuschauer macht es auch nicht so richtig Spaß. Und wir müssen mal gucken, wo die deutsche Mannschaft, wie die da zurande kommt. Man hat ja mal verjüngt. Das ist ein bisschen schief gegangen. Nun holt man die bewährten Kräfte zurück. Mal schauen, wie sich das bewährt. Weil es kann natürlich gut gehen, junge Leute, dynamische Leute und bewährte Leute zusammenzupacken. Das hat eigentlich schon immer funktioniert. Und schauen wir mal, was draus wird.
Sind Sie Optimist? Was erwarten Sie?
Ich denke mal, dass Deutschland durchaus das Potenzial hat, wenn es gut läuft, mit auf die vorderen Ränge zu kommen. Ich denke mal, Europameister wird eine Nation werden. Da haben wir ein paar Starke in Europa und die sind einfach im Moment besser drauf. Und da werden wir wohl, meine ich, im Moment keine Chance haben.
So langsam machen wir uns mal auf den Heimweg zurück, auf unserem Sonntagsspaziergang. Stichwort Lebensmotto.
Ja, mein Lebensmotto ist Leben und Leben lassen. Also das ist Geben und Nehmen, muss sich die Waage halten. Dann funktioniert es. Man sollte nicht gierig sein, man sollte dem anderen auch was gönnen. Und das Streben immer nach dem Monetären, das geht auch meistens irgendwann in die Hose, weil dann eckt man an. Und ich habe mir auch irgendwann mal die Frage gestellt, wenn einer Mercedes 500 hat, welches Ziel hat er denn noch? Soll er sich dann ein Ferrari anschaffen? Ja, ob ihn das zufriedener macht, ne? Da bin ich dann lieber ein bisschen bescheiden und bin zufrieden mit meinem Leben.
Wir sind an einem Sonntag unterwegs. Was ist für Sie das Sonntagsmenü schlechthin?
Essensmäßig,
Ja,
oder?
genau.
Ja, bei uns ist es so, seit einigen oder seit ich mit meiner Frau als junger Kerl zusammengekommen bin, da habe ich da den Bereich des Kochens übernommen. Und das ist bis heute so geblieben. Und unser Sohn, der wohnt hier auch in der Stadt leer. Und der kommt dann mit seiner Verlobten sonntags. Und dann sitzen wir zu viert am Tisch und gibt es was Gutes. Das ist uns auch wichtig, weil das ist auch, springe ich zurück auf die Zufriedenheit, die ich vorhin genannt habe, dass man seine Kinder um sich hat, das macht einen auch zufrieden.
Und wissen Sie schon, was es heute gibt an diesem Sonntag? Ist was in Planung?
Es gibt Spargel.
Passend zu der Zeit. Der letzte Gedanke unseres gemeinsamen Sonntagsgespräches: Was ist Ihr Sonntagswunsch? Der ganz spezielle Wunsch, wenn Sie an alles denken, was so gerade los ist, was uns bewegt. Was wünschen Sie sich?
Also ich wünsche mir, dass wir schnell die Corona-Zeit hinter uns lassen, dass wir unser gewohntes Leben zurückbekommen, das doch in Deutschland, meine ich, eine große Qualität hat. Nicht ohne Grund kommen Flüchtlinge zu uns, nicht weil wir so ein landschaftlich so schönes Land haben. Deutschland ist auch schöner, es gibt sicher Länder, wo es noch schöner ist, sonst würden wir da nicht in Urlaub hinfahren. Aber hier herrscht eine Ordnung und hier ist es wunderbar. Ich fühle mich sehr wohl in Deutschland und dieses freie Leben, was wir hier genießen konnten bisher vor Corona, das hätte ich gern für alle zurück.
Herr Weiland, herzlichen Dank für den Sonntagsspaziergang und wie immer in dieser Zeit sage ich zum Schluss, bleiben Sie fröhlich und gesund. Herzlichen Dank.
Ebenso, Dankeschön.